Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Jetzt gerade läuft die Bund-Länder-Konferenz zur Strategie gegen die Omikron-Ausbreitung. Verschärfungen der Maßnahmen werden ebenso wenig erwartet wie Lockerungen. Gegen die geltenden Regelungen gehen ja seit Wochen viele Menschen auf die Straßen, aber vielerorts stellen sich ihnen auch Gegendemonstranten entgegen, zum Beispiel im sächsischen Freiberg. Dazu gleich mehr. In Heidelberg hat es an der Uni einen Angriff gegeben. Mehrere Personen wurden wohl verletzt. Wir hören, was dazu bislang bekannt ist. Und die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen soll im März kommen. Vor allem in Krankenhäusern ist die Sorge ja groß, dass das den Pflegepersonalmangel verschärfen könnte. Was es mit den zahlreichen Stellengesuchen vermeintlich Ungeimpfter auf sich hat, auch das erfahren Sie bei uns. Wie weiter in dieser Pandemiephase, in der sich viele Menschen mit der Omikron-Variante anstecken? Die Bund-Länder-Konferenz tagt, wie gesagt, dazu gerade. Voraussichtlich wird es also keine Beschlüsse zu verschärften Maßnahmen oder Lockerungen geben. Die staatliche Corona-Politik, viele Menschen gehen damit. Manche aber protestieren. Am zurückliegenden Wochenende etwa gab es Proteste und auch für heute Nachmittag und Abend sind wieder Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik angekündigt worden. Aber vielerorts auch Aktionen von Gegendemonstranten. Auch in Sachsen demonstrieren seit Monaten die Gegner der Corona-Maßnahmen von Bund und Land und verstoßen dabei zum Teil ganz bewusst auch dagegen. Immer häufiger kommt es bei Auseinandersetzungen zwischen Teilen dieser Spaziergänger und den Ordnungskräften auch zu Gewalt. Die Bilder, die davon durch die Medien gehen, die prägen das Image der betreffenden Städte negativ. Im sächsischen Freiberg wollen engagierte Bürgerinnen und Bürger sich das aber nicht mehr gefallen lassen und sie starteten Gegenaktionen. Alexandra Gerlach war für uns dort und schildert, wie diese Gegenaktionen ablaufen.
Es ist dunkel und kalt an diesem Abend in Freiberg, der Silberstadt im Erzgebirge. Es hat ein wenig geschneit. Das Pflaster rund um den berühmten Dom mit seiner Silbermann-Orgel ist glitschig. In der kleinen Kapelle neben dem Domportal trifft sich an diesem Abend der Kinder- und Jugendchor, um mit Domkantor Albrecht Koch die liturgischen Gesänge für die nächsten Gottesdienste einzuüben. Albrecht Koch ist Domkantor in Freiberg und seit einigen Wochen bundesweit bekannt. Er ist aktuell das bekannte Gesicht von Freiberg für alle. Das ist eine Bürgerinitiative, die sich vor rund 2 Jahren gegründet hat, als Reaktion auf die Ergebnisse der letzten Europawahl. Damals hatte sich die AfD mit 25,3% der Stimmen im Freistaat vor die seit 1990 regierende CDU gesetzt. Freiberg für alle will zeigen, dass die Mehrheit der Stadtgesellschaft anders tickt. Ihr Ziel?
Nach innen die Leute aktivieren und motivieren, sich zu zeigen, auch Gesicht zu zeigen. Das war die erste Aktion, die wir gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass hier die ganze Stadt voller Rechtsextremer ist und alle mit Glatze rumlaufen oder so. So plakativ sowieso nicht. Und die Stadt ist anders. Die Stadt ist bunt, die Stadt ist vielseitig, international, kulturell ganz toll aufgestellt für so eine kleine Stadt.
Freiberg für alle ist ein loser Verbund verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen aus der Stadt. Ohne Rechtsform und ohne Vorsitzenden und dennoch geeint in dem Bestreben, dem Imageschaden der letzten Monate etwas entgegenzusetzen. Das gesellschaftliche Klima sei deutlich rauer geworden, bestätigt auch die Stadt- und Kreisrätin Jana Pinkert von der Partei Die Linke.
Also wir sind ja schon 11:55, sage ich immer. Während den Anfängen darüber sind wir hinaus. Die Demokratie ist jetzt schon in Gefahr, glaube ich.
Auch Domkantor Koch sorgt sich um das gesellschaftliche Klima in seiner Stadt und hat daher im Dezember einen vielbeachteten offenen Brief mitverfasst.
Es war gegen diese Montagsspaziergänge oder eigentlich Demonstrationen, die ja immer dominanter zu werden schienen und die vor allem mehr und mehr vereinnahmt wurden von Rechtsextremen.
Neuerdings versucht die Bürgerinitiative an den Protestabenden, die zentralen Plätze der Stadt mit angemeldeten und genehmigten Aktionen zu besetzen. An diesem Abend sorgt das Theater auf dem Obermarkt vor dem Rathaus für Musik. Am Brunnen, mitten auf dem Platz, hat sich der SPD-Ortsverein eingerichtet. Vier Männer unterschiedlichen Alters stehen neben einer Installation aus brennenden Kerzen für die Corona-Opfer und einem kleinen Banner, auf dem zu lesen steht:
Wir sind geimpft, getestet, genesen und gegen Radikalismus, also 4G. 4G. Vernünftiges Bild von Freiburg in der Öffentlichkeit zeigen, das ist eine Wissenschaftsstadt und wir sind ganz anders, als was da in den Medien immer über Freiburg kommt. Wir sind eine weltoffene Stadt und gegen Radikalisierung.
Er engagiere sich, sagt ein ehemaliger SPD-Stadtrat, weil er neben dem Imageschaden noch weitere gravierende Nachteile für seine Stadt sehe.
Weil die wirtschaftlichen Folgen dieser Kampagnen der Spaziergänge sind schon offensichtlich. Stornierung von Bestellungen in den Hotels, geringerer Verkauf zu Zeiten, wenn die Spaziergänger unterwegs sind in unseren Geschäften.
Das bestätigt auch die Vorsitzende des Gewerbevereins von Freiburg, Anke Krause. In der vierten Corona-Welle sei für zahlreiche Geschäftsinhaber die Schmerzgrenze erreicht, warnt Anke Krause, die selbst einen Schreibwarenladen in der Freiberger Innenstadt betreibt.
Dass wir wieder diejenigen sind, die die Solidarität austragen müssen, dass wir merken, 2G bringt uns eben viele Leute nicht mehr ins Geschäft, in die Innenstadt. Die Innenstadt ist gähnend leer. Lasst uns bitte mal nicht am langen Arm verhungern, denn so wie es jetzt ist, können wir nie leben und nie sterben.
Auch an diesem Abend ist die Polizei mit großem Aufgebot in der Stadt. Nur wenige Meter vom Obermarkt entfernt ist plötzlich Bewegung. Mehrere hundert Spaziergänger haben sich versammelt, ohne Maske und viele ohne Abstand. Es herrscht ausgelassene Stimmung. Die Polizei hat die Verbindung zum Obermarkt abgeriegelt. Impfgegner mit Bannern haben Aufstellung genommen, darunter offensichtlich viele aus der Gesundheits- und Pflegebranche.
Weil wir Corona hatten, uns es gut geht und wir nicht gezwungen werden wollen, geimpft zu werden.
Und warum Berufsverbot? Können Sie das erklären, was das für eine Parole ist?
Eine blöde Frage.
Wir haben die ganzen Jahre unter einer Zwangsimpfung gearbeitet, alles gegeben. Und jetzt sollen wir uns impfen lassen mit einem Stoff, der schädlich ist.
Wie sie zu dieser Behauptung kommt, sagt die Frau nicht. Aber es ist eines der üblichen Argumente der Impfgegner, die kein Vertrauen in die klassischen Medien haben.
Erlebnisse geschildert von unserer Korrespondentin Alexandra Gerlach. Und eigentlich waren wir mit unserer Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg verabredet, um über die Luca-App zu sprechen, zu der es heute eine Anhörung im Land gegeben hat. Aber kurz vor der Sendung hat uns eine Meldung erreicht über einen Vorfall an der Universität in Heidelberg. Katharina Thoms uns jetzt zugeschaltet. Es hat einen Angriff dort gegeben, über den Sie was wissen.
Also bisher ist bekannt, dass dort ein einzelner Mensch, muss man sagen, mehrere Personen verletzt haben soll mit einem Gewehr. So sagt es die Polizei sagt mit einer langen Waffe, das ist ja Polizeideutsch für ein Gewehr. Und das Ganze ist passiert auf dem Campus der Uni Heidelberg. In einem Hörsaal soll dieser Mensch um sich geschossen haben. So berichtet es die Polizei und der mutmaßliche Täter selbst sei inzwischen tot. Das hat auch die Polizei selbst rausgegeben. Wer das ist, dazu gibt es keinerlei Hinweise oder Angaben. Es hieß noch jetzt gerade gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass man nicht von weiteren Tätern ausgehe. Das Ganze ist eben passiert auf dem Campus der Uni Heidelberg in der Nähe der Unikliniken. Das ist ein ziemlich großes Gelände, das man jetzt wohl auch abgesperrt hat. Die Polizei ist da wohl weiterhin vor Ort, sucht natürlich das Gelände ab. Und man hat dann vorab schon die Studierenden auch gewarnt, so berichtet es der SWR, dass man da eben jetzt nicht rumläuft, sondern dass man sich quasi in den Gebäuden der Uni weiter aufhalten soll.
Also die Ermittlungen vermutlich laufen, da wird sich vermutlich auch weiter noch ein Bild der Lage gemacht. Ist denn angekündigt worden, ob es noch weitere Informationen heute im Laufe des Nachmittags geben wird?
Ja, die Polizei hat gesagt, dass sie sich, soweit jetzt eben erstmal geäußert hat, sehr knapp und sehr schnell, gerade eben auch um eine mögliche Gefährdung, nehme ich mal an, auszuschließen von den Menschen, die da unterwegs sind. Ich bin mir sicher, dass das jetzt in den nächsten ein, zwei Stunden noch klarere Infos geben wird. Das jetzt erstmal als ganz, ganz schnelle Ad-hoc-Information über die Lage in Heidelberg.
Und die wir den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten wollen. Wir haben noch ganz kurz Zeit, doch noch auf die Luca-App zu schauen. Die Landesregierung in Baden-Württemberg wollte da eine Bilanz ziehen. Nach einem Jahr müssen die Bundesländer entscheiden, ob sie die Lizenz für diese App weiter verlängern möchten. Es geht ja darum, dass man mit dieser App einchecken kann. Alles würde verschlüsselt an die Gesundheitsämter dann weitergeleitet. Und ja, wie fiel die Bilanz da heute aus? Da gab es, wie gesagt, eine öffentliche Anhörung, die Sie für uns verfolgt haben.
Ganz genau. Das war von sehr großer Skepsis geprägt. Es war schon klar, dass die Luca-App sehr gut geholfen hat am Anfang. Im vergangenen Jahr wurde die ja ausgerollt, einfach um einen Weg aus dieser Zettelwirtschaft in den Restaurants und Kneipen zu finden. Inzwischen aber wird sie eigentlich kaum noch genutzt, weil die Gesundheitsämter völlig überfordert sind mit der Kontaktnachverfolgung und die ehrlich gesagt auch weitestgehend eingestellt haben oder nur noch sehr eingeschränkt machen. Und da ist dann so ein bisschen deutlich geworden im Laufe der Anhörung, dass die Luca-App dadurch eigentlich überflüssig geworden ist. Die Gesundheitsämter waren total überfordert mit der Menge an Daten. Und vor allem auch, man muss sich das so vorstellen, die kriegen ja quasi eine Info, wenn es einen Infektionsfall gibt, müssen sie alle Kontaktpersonen in diesem Bereich, wo Leute sich eingecheckt haben mit der App, kontaktieren. Das machen die händisch, telefonieren oder mailen. Das ist kaum noch schaffbar gewesen. Und der Chaos Computer Club hat ziemlich eindrücklich nochmal darauf hingewiesen, dass das ja inzwischen auch die Corona-Warn-App, die vom Bund entwickelt worden ist, auch alles kann. Inzwischen, am Anfang nicht. Aber ohne persönliche Daten zu hinterlegen und die warnt mich dann automatisch und das ging eben auch eigentlich viel schneller.
Die Luca-App wurde nachgebessert. Die baden-württembergische Regierung wird jetzt entscheiden müssen, reicht das und die Lizenz wird erweitert bzw. verlängert. Wie ist da die Aussicht?
Also die App hat nochmal eine Zusatzfunktion bekommen, die ist aber noch nicht ausgerollt. Da sollen dann auch noch der Impfstatus mit übermittelt werden können, dass man da eben genauer irgendwie warnen kann. So war jetzt die Vorstellung in der Anhörung. Das Land Baden-Württemberg, die Regierung, will sich jetzt beraten in den nächsten Tagen. Bis allerspätestens Ende Februar muss man sich entscheiden. Ich denke, die Entscheidung kommt früher. Und wir sehen ja, dass nach und nach Länder sich dagegen entscheiden. Bremen hat das schon getan, Berlin auch so ziemlich, Schleswig-Holstein, Brandenburg. Also insofern wird in den nächsten Tagen dazu wahrscheinlich sich das Land Baden-Württemberg dann auch äußern.
Vielen Dank, Katharina Thoms, für diese umfänglichen Informationen, unter anderem auch zur Luca-App und dem Vorfall, dem Angriff an der Heidelberger Universität. Dankeschön. Das Problem besteht ja nicht erst seit der Pandemie, aber sie hat es, wie so viele andere Ebenen auch, noch einmal deutlich verstärkt. Personalmangel in der Pflege, darum geht es. Personal wird in diesem Bereich deutschlandweit ja händeringend gesucht. Ab Mitte März also soll im Gesundheitswesen die Impfpflicht herrschen und da besteht bei Kliniken die Sorge, dass Politik und Behörden diese berufsbezogene Impfpflicht nicht einheitlich umsetzen und das wiederum den Wettbewerb der Krankenhäuser um Personal noch anheizen könnte. Unterdessen gibt es in einigen Tageszeitungen auffallend viele und sehr ähnliche Jobanzeigen. Angeblich ungeimpfte Pflegekräfte haben inseriert, weil sie sich so ähnelten und so zahlreich waren, gingen da verschiedene Journalisten der Sache nach. Handelt es sich in Wirklichkeit um eine abgesprochene Aktion von Gegnern der Corona-Impfung bzw. der Impfpflicht? Auch mein Münchner Kollege Tobias Krone hat nachgefragt und nachgehakt. Auch die Bamberger Regionalzeitung Fränkischer Tag hat am Wochenende fast eine halbe Seite solcher Anzeigen abgedruckt.
Examinierte Krankenschwester mit Abitur und Palliativausbildung, genesen, aber ungeimpft, sucht ab 16.03.2022 neuen Wirkungskreis in Teilzeit.
Das ist so eine der gut 50 Anzeigen, die so oder so ähnlich klingen. Ungeimpfte, examinierte Pflegekraft mit Herz sucht ab 16.03.2022 toleranten Arbeitgeber.
Zu lesen waren diese Stellengesuche am Samstag auf Seite 40 im Fränkischen Tag, da wo die Kleinanzeigen stehen. Etwa 90.000 Haushalte erreicht die Regionalzeitung im Bereich Oberfranken. Doch auch auf Seite 11 sind diese Anzeigen Thema, im Artikel über die Nachrecherche der Redaktion, die Mitte vergangener Woche einen Hinweis bekommen hatte, erzählt Marisa Schlemmer, die Redaktionsmanagerin.
Uns ist in der Redaktion ein Screenshot aus einer Bamberger Telegram-Gruppe zugespielt worden, in der dazu aufgerufen wurde, den FT, die Abkürzung für Fränkischer Tag hier in der Region, mit Anzeigen zu fluten. Und es sind Leute dazu aufgerufen worden, bei uns eine Kleinanzeige zu schalten. Ungeimpfte, Krankenschwester etc. sucht neuen Wirkungskreis.
Die Gruppe ist bekannt dafür, regelmäßig Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Bamberg zu organisieren. Sie ruft auch zu montäglichen Demonstrationen durch die Stadt auf. Der Verdacht liegt nahe. Hier geht es nicht um Stellenanzeigen, sondern um eine Medienkampagne, mit denen Stimmung gegen die Impfpflicht gemacht werden soll. Die Redaktion ging diesem Verdacht nach.
Und daraufhin haben wir dann angefangen zu recherchieren, Leute auf die Telefonnummern anzurufen, die in diesen Anzeigen genannt worden sind.
Auch im Oberlausitzer Kurier aus Bautzen hat es mehr als 100 vermeintliche Stellengesuche gegeben. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg telefonierte die Anzeigen daraufhin durch. Soweit möglich. Zahlreiche Nummern funktionierten nicht, bei anderen wurde abgehoben, aber die Angerufenen wollten nicht über ihre Anzeige sprechen. Die Bamberger waren da in der Nachrecherche etwas erfolgreicher.
Ich hatte auch gerade vorhin wieder einen Anruf von einer Dame, die auch so eine Anzeige bei uns geschaltet hat und gesagt hat, ihre Anzeige sei durchaus kein Fake, sie sei durchaus auf der Suche nach einem neuen Job. Ungeimpfte Krankenschwester, ihre Existenz stünde eben zur Debatte und deswegen hätte sie diese Anzeige geschaltet. Sie wäre nicht über diese Telegram-Nachricht draufgekommen, diese Anzeige zu schalten und es ginge auch Kollegen so.
Auch wir vom Deutschlandfunk greifen zum Hörer. Bei einer Anzeige einer Krankenschwester geht ein Mann ans Telefon. Kein Kommentar. Bei einer weiteren Nummer bittet eine Frauenstimme um späteren Rückruf und eine dritte erklärt, sie sei wirklich Krankenschwester in Bamberg und würde nach einer Kündigung wegen der Impfpflicht sogar putzen gehen. Öffentlich wolle sie sich aber nicht dazu äußern. Längst nicht alle Anzeigen sind mit einer Telefonnummer versehen. Bei den meisten ist nur eine Chiffrennummer angegeben. Sie lassen sich nicht so einfach nachprüfen.
Wir können natürlich nicht konkret nachvollziehen, ob da jetzt was Gefaktes dabei war oder nicht.
Der Journalist und Buchautor Andreas Speit, der sich seit Jahren mit Rechten und Verschwörungstheoretikern auseinandersetzt, bewertet den Fall so.
Dass Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, sich nicht impfen lassen wollen, sich eine andere Berufsperspektive suchen, kann ich mir auch vorstellen, aber wirklich an einem Tag in verschiedenen Zeitungen so geballt, Entschuldigung, das ist eine Kampagne, das ist eine Aktion.
Corona-Leugner hätten damit, so Speit, erneut bewiesen, dass sie mobilisieren können und dabei diese Ziele im Auge haben.
Nämlich einerseits den Eindruck, dass wirklich Menschen im Gesundheitswesen gezwungen werden, sich impfen lassen zu müssen, sonst ihre Arbeit verlieren würden. Und zum Zweiten zu suggerieren, dass wenn Menschen aus dem Gesundheitswesen mit medizinischem Wissen also, wenn die sich schon nicht impfen lassen, dann muss dieses Impfen gefährlich sein.
Und was sagen die Menschen dazu, die in Pflegeberufen arbeiten? Georg Siegel-Lehner von der Vereinigung der Pflegenden in Bayern kann keine Einschätzung darüber abgeben, ob wirklich so viele einen anderen Job suchen, weil sie nicht geimpft sind. Fakt sei, im Gesundheitspersonal gäbe es eine besonders hohe Impfquote und trotzdem wollten die Pflegenden im Verband keine berufsbezogene, sondern eine allgemeine Impfpflicht.
Natürlich kommt es mit dazu, dass sich Pflegekräfte jetzt nochmal ein besonderes Misstrauen ausgesetzt fühlen. Es ist eine Begleiterscheinung von dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Aber in erster Linie ist die Sorge, was passiert nach dem 16., wenn diese Kolleginnen nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist die Sorge bei den geimpften Kolleginnen.
Tobias Krone über die Frage, was hinter den zahlreichen Jobgesuchen steckt. Er hat nachgehakt. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.